Eine Vorlesung über Ethik. Es geht um das Glück. Glücklich sein und Glück haben. Das Wort glücklich sein, die Bedeutung, erben wir aus der griechischen Antike als Eudaimonia, Happiness, Felicitas im Lateinischen. Glücklich sein, Eudaimonia. Und Glück haben, lateinisch Fortuna, englisch Luck. Wir bezeichnen das als ein äußeres Gut, ein letztes Gut, als das Ziel eines lebenslangen Strebens, Eudaimonia, in der Vollendung glücklich sein. Wir sind gewohnt, das Glück ganz unterschiedlich zu bestimmen. Versuchen wir eine Beschreibung. Wir können allgemein darüber nachdenken oder auch einzeln. Begriffe wie Reichtum, Reichtum an Gegenständen vielleicht, an technischen Gegenständen in der Privatwohnung, reich an Macht, an Geltung, könnte man denken, an Anerkennung und im Einzelnen vielleicht ein Reichtum an Liebe, an Freundschaft, am Kollegin sein, Kollege sein in der Arbeit, an der Uni, in der Forschung. Glück haben in der Meditation, sich glücklich fühlen, wenn man ein vielleicht schwieriges Problem bedenken konnte, ein schwieriges Anwendungsproblem, versucht, die Konsequenzen einzuschätzen, wenn man etwas in der Forschung neu entwickeln möchte. Das Glück wird bestimmt meist aus einer sehr weiten Perspektive. Man will ja auch nichts vergessen und auch jedem Einzelnen, jeder Einzelnen gerecht werden. Und gerade im Einzelnen zeigt sich ja auch der Unterschied. Für die einen ist es sehr angenehm, sprachsensible Software in den Alltag, in den Haushalt zu integrieren. Für andere ist gerade die Askese das Glückbringende, gerade im Verzichten auf Unterstützung aus der Technik. Für die einen ist die Verbundenheit das glücklich machende, das vielleicht in der Forschung, in Projekten, an den Unis, sich miteinander zu verbinden, vielleicht in verschiedenen Sprachen, unterschiedlichen Kontinenten. Und für die andere Person ist gerade die Einsamkeit das Angenehme, das Zurückgezogensein, das alleine Ausbrüten von großen Problemen, das Meditieren über schwierigen Fragestellungen, über Anwendungen von Technik. Beides können wir uns gut vorstellen. Aus philosophischer Sicht geht es jetzt darum, eine Einheit zu finden in dieser Verschiedenartigkeit. In der Einheit stellt sich eine Art Gleichheit her. Da kommen dann auch Begriffe wie Erwartungen an das Leben oder Erfahrungen mit dazu. Also gerade eben die Vielfalt und nicht die Einfalt im Glück, die Motivationen und das Interesse, Selbstentwürfe für das Leben, Sinnentwürfe, was macht mich denn jetzt glücklich? Oder uns in unserer digitalisierten Gesellschaft, stellt sich denn die Frage überhaupt noch? Oder haben wir sowas Traditionelles, Altes vielleicht, was die Philosophie hier einbringt, sowas Zeitloses, interessiert uns das vielleicht gar nicht mehr? Mit diesem Einheitsbegriff versucht die Philosophie eben sämtliche Aspekte zusammenzubringen. Deshalb haben wir diese Begriffe. Wichtig zu verstehen ist, dass diese Einheit eigentlich nur formal hergestellt werden kann. Also nicht inklusiv vielleicht, nicht dominant, als eine Art Erfüllung, und das wäre dann ein Resonanzbegriff, wenn sich die Schwingung wieder zu mir selbst hin bewegt. Eine Erfüllung von Schwingung, von Resonanz, eine Art Erfüllung oder Resonanz von Bedürfnissen und von Wünschen. Also ist diese Einheit eher etwas Formales, gerade weil sie sich so subjektiv unterscheidet. Man sagt auch, dass es kein direkter Gegenstand des Strebens sein kann. Natürlich kann man sich vorstellen, dass es glücklich macht, wenn man sich in seinem Privatbereich mit der neuesten Software ausstattet oder sich vielleicht einen neuen Rechner, einen neuen Bildschirm kauft. Das kann man sich alles vorstellen. Dann ist aber das nur ein sehr kleiner Schritt. Und ist es wirklich auch etwas, was mit Glück zu tun hat? Ist es wirklich dieses Innere, das wir meinen? Es könnte auch eine Begleiterscheinung sein. Das wäre eine Idee der Tugenden. Eine Begleiterscheinung im Errechnen und im Lösen von Beweisen, von mathematischen Rechnungen, vom Integrieren. Man schafft etwas, einen schwierigen Prozess, und das Glück wäre dann die Begleiterscheinung. So sagt man, es ist kein direkter Gegenstand, den man erstreben kann, sondern etwas, was begleitet, was motiviert. Und darin ist es natürlich eine Qualität. Ist es sinnvoll, auch über Quantität zu sprechen bei Glück? Die Qualität des Wohlbefindens, des sich Gutfühlens. Gerade die Konsumgesellschaft in technischer Hinsicht zeigt ja, wie schwierig es jetzt ist, diesen Begriff noch zu thematisieren. Wir lernen von Epikur: Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Das ist eine starke Herausforderung, Anfrage an die Konsumgesellschaft, die meistens das Besitzen mit Glück verbindet, das Kaufen als das Sein. Gerade in der Auseinandersetzung mit Technik ist auch die Frage nach den Chancen thematisiert. Wer hat Teil am technischen Wohlstand? Sind also die Glückschancen, teilzunehmen, gerecht verteilt? Ist es möglich, für viele Menschen diese Bedürfnisse nach Technik zu befriedigen? Oder ist es eher ein Zufall? Und wenn ja, ist es gewünscht? Ist das gewollt so? Die Chancen zu betrachten ist wichtig. Die Philosophie kennt auch das Glück in der Lebensweise, also das, was man aus sich selbst hervorbringt. Das wäre jetzt nicht eine öffentliche Transparenz, eine öffentliche Möglichkeit von Chancen oder Chancengleichheit, an ein solches Glück zu kommen. Die Lebensweise ist gefragt. Und auch da, wie möchte ich mit technischen Produkten denn jetzt eigentlich leben? Was ist hier tugendhaft? Oder was bleibt tugendhaft? Die Technik erneuert sich ja sehr schnell. Ist es mir wichtig, an dieser Erneuerung teilzuhaben in meiner Lebensweise? Oder suche ich die Unabhängigkeit? Es kann auch beides zugleich wahr sein und möglich bleiben. In diesem ersten Aspekt geht es darum, das Glück ein bisschen zu beschreiben. Also allgemeine Kriterien zu finden, allgemeine Gedanken, private, subjektive objektive, öffentliche. Sehen können wir, dass dieser Begriff nicht so einfach festgezurrt werden kann, weil er eben so persönlich und individuell ist. Die Einheit, die man sich wünscht, ist aus der Sicht der Philosophie von daher formal zu sehen. Wir machen uns Gedanken über den Begriff des Glücks. In der praktischen Vernunft wäre er das absolute Optimum, die Autarkie bei Immanuel Kant. Eine Qualität, die in sich sinnvoll ist. Eine Sittlichkeit, die sich in sich selbst erfüllt. In der Debatte um einen Begriff haben wir nicht gleich ein Beispiel parat. Das gehört dazu. Eine Qualität, die in sich sinnvoll ist und darin moralisch und sittlich, die Autonomie der Vernunft, die Offenheit auf die Zukunft hin, die Offenheit auch im Streben, dass die Zukunft noch nicht bestimmt ist, dass sie frei bleibt. Aber zugleich weiß man, frei von Risiken wird sie nicht sein. Das Glück kann ebenfalls ein Ideal der Einbildungskraft sein. Einbildungskraft ist in der Philosophie des Idealismus ein sehr wichtiges Wort. Damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, sich irgendwas über sich selbst einzubilden, so wie man das ganz alltagssprachlich verwendet. Nein, da geht es eher um eine Leistungsfähigkeit der Vernunft. Philosophie ist ja wesenhaft Aufklärung über sich selbst, also ein Prozess in der Vernunft, ein reflektierender Prozess, ein Resonanzprozess in der Vernunft, der verschiedene Aspekte versucht zu betrachten. Und Einbildungskraft ist vielleicht ein Begriff für das Ganze, wie Menschen über das Glück nachdenken können. Da gibt es zum Beispiel Wünsche, Fantasien, eine Vielfalt der Gedanken. Es gibt Vorstellungen, Erinnerungen, Utopien. Und tatsächlich erlebt es also auch ein Originalbewusstsein und ein Verweisen darauf, ein vernünftiges Wiedererleben und Verweisen darauf. Von daher kann man sagen, dass alles auch zu seiner Zeit sein muss, gerade weil die Einbildungskraft so viele unterschiedliche Aspekte zur Verfügung stellt. Auch jetzt geht es wieder um das Wohlbefinden im Glücksbegriff. Die Erfüllung von Wünschen, des Willens, ja, vielleicht sogar des Friedens, des inneren Friedens, aber auch des äußeren Friedens. Im inneren Frieden glücklich zu sein, wäre vielleicht eine Art Harmonie oder energetische Auseinandersetzung mit eben diesen Wünschen, Fantasien, Vorstellungen, Utopien und natürlich der Umgang, wenn es nicht klappt, um eine Resignation zu vermeiden. Einen weiteren Aspekt könnten wir in der Philosophie der Freude finden. Das geht auch wieder zurück in die Antike, zu Epikur, zum Hedonismus. Also ein Maximum an Bedürfnisbefriedigung, zum Beispiel mit technischen Geräten. Da gibt es auch eine Art Kalkül, ein hedonistisches Kalkül. Das größte Glück der höchsten Zahl nennt es der Utilitarismus. Eine Philosophie der Maximierung von Glück und von Freude. Das sind jetzt drei sehr unterschiedliche Aspekte, in denen wir über Glück sprechen können, wenn wir versuchen, den Begriff zu sehen. Am Anfang haben wir uns gedacht, das ist ein Begriff der praktischen Vernunft, das absolute Optimum, eine Qualität, die in sich sinnvoll ist. Also eine Qualität, die sich im Handeln erfüllt. Sie erfüllt sich dann, wenn wir die Vernunft autonom lassen, die Autonomie der Vernunft betrachten, die Offenheit und die Unbestimmtheit stehen lassen. Das ist die Freiheit, in die Zukunft offen zu leben. Der zweite Aspekt beschäftigt sich mit dem Glück als Ideal der Einbildungskraft. Hier geht es darum, eine Art innere Harmonie zu finden, einen energetischen Austausch herzustellen, aber nicht mit dem Ziel einer sich abflachenden Kurve und Langeweile, sondern eher energetisch zwischen Wünschen, Fantasie, Utopie hin und her zu schwingen. Und die dritte Idee, die wir angesprochen haben, aus begrifflicher Frage Rücksicht, wäre jetzt eine Philosophie der Freude, eine Philosophie, die die Lustmaximierung zum Schwerpunkt nimmt. Je mehr, umso besser. Fragen wir, wo wir da hinkommen, gerade im Hinblick auf Technik. Ich fasse nochmal zusammen. Das Glück in der Philosophie ist ein sehr wichtiges Wort, ein wichtiger Begriff. Eudaimonia, glücklich sein, erben wir aus der griechischen Antike. Da steckt das Daimonion drin, die innere Stimme, die innere Resonanz, der innere Gott, das innere Glück. Glücklich sein. Ganz unterschieden von Glück haben, Fortuna, etwas, was einem von außen zufällt. Wir sind gewohnt, das Glück allgemein zu beschreiben und auch einzeln, also objektiv und subjektiv. Als allgemeine Beschreibung könnte man einen Zustand einer Kultur benennen oder das Zusammenfassen von Vorstellungen, eine Lebensform einer ganzen Gesellschaft, die sich dem Glück verschrieben hat, aber offen bleibt, wie es für jede Einzelne von uns, für jeden Einzelnen von uns aussehen wird, was da das Glück ist. Wer krank ist, wünscht sich vielleicht Gesundheit. Wer allein ist, wünscht sich eine Spielgefährtin, jemanden zum Reden. Wer sich entspannen will, vielleicht einen schönen Film. Von daher ist es sehr schwierig, aus den Aspekten des einzelnen Glückes etwas Allgemeines abzuleiten, etwas Belastbares Allgemeines abzuleiten. Das muss in gewisser Weise offen bleiben und das ist auch gut so. Von daher hat die Philosophie den Begriff des Glückes betrachtet und ist zu drei Ergebnissen gekommen. Bezogen auf Immanuel Kants Kritik der praktischen Vernunft, also der Philosophie zum Anwenden, nimmt sie die Autonomie des Bewusstseins, der Vernunft in den Mittelpunkt. Die Freiheit ist hier der zentrale Glücksbegriff. Das Festhalten an der Autonomie, das Abschätzen der Risiken für die Zukunft und offen zu bleiben. Als Ideal des Idealismus, der Einbildungskraft, geht es um den Diskurs, um das Miteinander der unterschiedlichen Aspekte. Wünsche, Utopien, Vorstellungen, Fantasien, sie alle kämpfen miteinander. Das war der zweite Gedanke. Der dritte Gedanke stellt eine ganze Philosophie der Freude vor, also sich im Philosophieren auf den Zugewinn an Glück zu fixieren. Je mehr, umso besser. Das kann man auch kalkulieren, dass man nur noch Dinge tut, die einen glücklich machen. Wie geht es dann aber den anderen? In diesen Ausführungen habe ich mich auf das Buch von Ottfried Höffe, Lexikon der Ethik, erschienen München 1998, gestützt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.